Wir wissen das zum Beispiel auf Monster, auf LinkedIn, auch auf Facebook, dort, wo Jobvorschläge gemacht werden, Frauen andere Beispiele bekommen oder andere Jobvorschläge als Männer. Ich würde sagen, eigentlich sehen wir, KI wird schon überall genutzt und dass in jeglichem Kontext, wo KI genutzt wird, sehen wir am Ende auch Diskriminierung bei Frauen.
Vor 2 Jahren wurde ein Experiment gemacht mit ChatGPT zum sogenannten Trolley-Problem. Das ist ein Begriff für ein moralisches Gedankenexperiment und dabei geht es darum, wie ein Mensch oder eine Maschine sich entscheidet in einer Frage um Leben und Tod. Wessen Tod nimmt man in Kauf, um das Leben eines anderen oder mehrerer Menschen zu retten? Trolley heißt im Englischen Straßenbahn und bei diesem Gedankenspiel steuert man tatsächlich eine Straßenbahn. Vor einem ist eine Weiche, die auf 2 verschiedene Gleise führt und auf jedem Gleis steht eine oder mehrere Personen. Man muss sich überlegen, wen opfere ich? Wen lasse ich überleben? Steuere ich jetzt mit der Eisenbahn auf 2 ältere Menschen, um das Leben eines ganz kleinen Kindes zu retten? Dieses Experiment führte 2023 der Zürcher Digital- und Ethikexperte Lukas Stubner mit ChatGPT durch. Und dabei kam raus, dass ChatGPT offenbar lieber Männern das Leben rettet. ChatGPT ließ tatsächlich zu 80% die Frauen sterben. Ein weiteres Beispiel dafür, dass eine Maschine Männer bevorzugen kann, kommt aus dem Personalwesen. 2014 startete Amazon die Entwicklung einer KI-Technologie zur Optimierung von Bewerbungsprozessen. Da wurde dann ein KI-Algorithmus mit Daten gefüttert und die hatten nur leider eine ganz klare Schieflage. Das waren Daten aus der Tech-Branche, in der ja bekannterweise männliche Angestellte dominieren. Das heißt, die KI hat unbeabsichtigt gelernt, männliche Bewerber zu bevorzugen und die weiblichen Kandidatinnen systematisch schlechter zu bewerten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und KI. Ich bin Fanny Rosenberg von DUB Unternehmer und in dieser Folge sprechen wir über das spannende Thema, das durch diese gerade genannten Beispiele deutlich wird. KI-Algorithmen treffen Entscheidungen, die ganz tief verwurzelt sind in gesellschaftlichen Normen. Und diese Normen sind leider selten neutral. KI-Algorithmen, KI-Systeme, die entscheiden längst mit über unseren Alltag. Die beeinflussen, wer welche Jobangebote sieht, wie Gesichtserkennung funktioniert oder welche Bilder zum Beispiel generiert werden, wenn man nach dem Begriff Schönheit sucht. Es gibt noch viel, viel mehr Beispiele, die nahelegen, dass KI-Technologien bestehende Geschlechterungleichheiten nicht nur widerspiegeln, sondern eben auch verstärken. Sprachassistenten wie zum Beispiel Alexa, Siri oder Google Assistant, die haben meistens weibliche Stimmen und kommen auch immer mit so ein bisschen so einem unterwürfigen Kommunikationsstil daher. Da kann man sich natürlich fragen, muss denn eine KI auch gerechter sein als die Welt, in der wir leben? Spiegelt sie nicht einfach nur die Realität wider, in der wir ohnehin uns befinden? Oder eben verstärken diese Algorithmen die bestehenden Ungerechtigkeiten und hauen in diesem Sinne die Kerbe noch viel tiefer? Über all das sprechen wir heute mit einem ganz tollen Gast. Sie ist eine der führenden Stimmen in der Auseinandersetzung mit KI, Gerechtigkeit und feministischer Technologiegestaltung. Als Senior Data Scientist und Expertin für maschinelles Lernen beschäftigt sie sich mit der Frage, wie faire Algorithmen entwickelt werden können. Sie ist auch Co-Founderin der Organisations- und IT-Beratung Enable You und von Feminist AI und auch Doktorandin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen, Eva Gengler.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke.
Liebe Eva, ich freue mich wirklich so doll, dass das geklappt hat und dass du heute hier bist in dem Podcast. Und ich würde dich bitten, dass du dich auch nochmal den HörerInnen vorstellst, weil es stehen so viele wirklich wahnsinnig spannende Dinge auf deiner Vita und die möchtest du vielleicht auch nochmal selber erklären.
Ja, danke schön. Ich glaube, das Wichtigste eigentlich über mich zu wissen ist, dass ich mir KI aus einer feministischen Perspektive anschaue, beziehungsweise ich schaue mir den Zusammenhang von KI und Macht an. Also ich schaue mir an, du hast es auch schon ganz toll beschrieben, wie bestehende Machtstrukturen in Gesellschaften, in Unternehmen Einfluss auf KI haben und wie am Ende KI das reproduziert, was schon da ist. Das schaue ich mir an, also quasi diesen negativen Kreislauf, aber dann auch, wie man das verändern kann. Und da schaue ich mir KI-Regulierung an, da ist auch ein Stichwort der AI Act, der auf EU-Ebene in Kraft getreten ist, Dann AI Governance, also welche Strukturen gibt es in eigenen Unternehmen, welche Prozesse gibt es in Unternehmen, um mit KI umzugehen, um KI im besten Fall auch verantwortungsvoll zu gestalten. Und drittens, wie können wir KI feministischer machen? Und ich glaube, da ist noch ganz wichtig zu verstehen, was für mich feministisch bedeutet. Da geht es für mich nicht nur um Frauen, sondern es ist ein intersektionaler Feminismus. Das heißt, der schaut sich auch kritisch Machtstrukturen an, schaut aber eben nicht nur eindimensional auf Geschlecht, sondern auf verschiedenste Attribute und wie die sich überlappen. Genau, und das mache ich einmal wissenschaftlich, das mache ich in verschiedensten Vorträgen und Workshops und das machen wir auch bei uns im Unternehmen Enable You.
Ich hatte ja in der Einleitung auch so ein paar Beispiele genannt und ich würde dich aber auch bitten, du kennst ja bestimmt auch noch viele Beispiele, weil ich glaube, dass ein Problem ist, das zwar allgegenwärtig ist, aber gleichzeitig unsichtbar, weil viele sich gar nicht bewusst sind, dass sie überhaupt diskriminiert werden. Kannst du also vielleicht noch mal so ein paar Beispiele nennen, wo es tatsächlich zu so einer Diskriminierung kommt, die wir gar nicht wirklich wahrnehmen?
Ja, sehr gerne. Also tatsächlich hast du auch mit einem Beispiel angefangen, mit Amazon und dem Recruiting-Tool, was ich auch mal gerne nenne. Das war nämlich tatsächlich auch der Auftakt für meine Masterarbeit. Da habe ich genau das betrachtet. Also super gut. Tatsächlich beginnt zum Beispiel auch mit KI-Diskriminierung im Recruiting nicht erst in den Unternehmen, sondern zum Beispiel auch schon auf Jobportalen. Also wir wissen, dass zum Beispiel auf Monster, auf LinkedIn und so weiter, auch auf Facebook dort, wo quasi Jobvorschläge gemacht werden, Frauen andere Beispiele bekommen oder andere Jobvorschläge als Männer. Wir wissen, dass das auch nicht nur Frauen und Männer betrifft, sondern zum Beispiel in den USA auch People of Color und weiße Menschen, die zum Beispiel dann auch eher People of Color bekommen, eher Mietwohnungen angezeigt, weiße Menschen eher Häuser zum Kaufen. Also es gibt verschiedenste Dinge. Aber auf jeden Fall sehen wir und wissen wir, dass hier auch Genderdiskriminierung stattfindet im Recruiting, schon bevor ich mich überhaupt beworben habe. Also bedeutet, das kann sein, dass wenn ich mich mit meinem Laptop bei LinkedIn nach Jobs umschaue, dass ich andere Jobs angezeigt bekomme als vielleicht mein Partner oder, weiß nicht, ein Kollege. Ähnliches sehen wir, wenn wir zum Beispiel googeln. Es kann sein, dass ich ganz andere Beispiele bekomme, wenn ich google, als jemand anders. Und wenn wir im Bereich Diskriminierung von Frauen bleiben, dann ist ein weiteres großes Beispiel zum Beispiel die Kreditvergabe. Wie funktioniert Kreditvergabe, beziehungsweise in Banken funktioniert die heute schon sehr stark auch algorithmengestützt. Das bedeutet, dass Risiko auch berechnet wird von einer KI. Also es wird quasi vorhergesagt, inwieweit denn eine Person den Kredit zurückzahlen wird. Das Problem ist hier, dass wir mehr Daten von Männern haben als von Frauen, weil Männer traditionell mehr verdient haben, mehr Vermögen haben und hatten und auch sehr viel häufiger Kredite bekommen haben. Das heißt, wir haben viel mehr Daten von Männern, was bedeutet, dass am Ende Frauen deswegen auch heute noch viel schlechter Kredite bekommen. Und ein Beispiel davon ist die Apple Card. Hier wurden Kredite vergeben oder es ist eine Kreditkarte, wo man Kredite bekommen kann. Und man hat festgestellt, dass hier Frauen teilweise nur 5% des Kreditvolumens ihres Ehemanns bekommen haben mit gleichen Attributen. Also es war wirklich dieses Attribut Frau, ja. Gleichzeitig war auch dort das Attribut Person of Color ein Problem. Auch diese Personen haben weniger Kredit bekommen. Gesichtserkennung ist auch ein sehr klassisches Beispiel. Das wird genutzt in der Überwachung zum Beispiel, aber auch sowas wie, wenn wir einfach unser Handy entsperren wollen. Hier gibt's verschiedenste Beispiele. Zum Beispiel hat eine Bekannte von mir, die kommt aus dem Nahen Osten und ihre Schwester und sie können gegenseitig die Handys entsperren mit ihren Gesichtern, weil offensichtlich zu wenig Daten. Also das ist jetzt vielleicht nicht genau Diskriminierung, aber es funktioniert einfach in dem Fall schlechter für gewisse Personen, insbesondere Frauen und insbesondere People of Color. Da gab es auch eine ganz interessante Studie oder hoch publizierte Studie, Gender Shades, da hat Joy Boulamwini und Timit Gebru, das sind zwei ja bekannte amerikanische Wissenschaftlerinnen, haben eben festgestellt, dass bei Gesichtserkennungssystemen am schlechtesten Women of Color identifiziert werden und am besten weiße Männer. Also eigentlich, vielleicht nochmal um die Frage zu beenden, ich würde sagen, eigentlich sehen wir, KI wird schon überall genutzt und eigentlich fast in jeglichem Kontext, wo KI genutzt wird, sehen wir am Ende auch Diskriminierung von Frauen.
Ich glaube, das ist für unsere HörerInnen auch ganz wichtig. Wir müssen da ja nicht richtig in die Tiefe gehen, aber ganz kurz vielleicht nochmal umreißen, wie oft, also insbesondere KI-Algorithmen, aber auch generative KI, wie zum Beispiel so Chatbots, die wir haben, wie die überhaupt lernen, woher beziehen die ihre Informationen? Und natürlich kann ein KI-System immer nur so gut sein wie der Inhalt, mit dem er gefüttert wird oder das System gefüttert wird. Kannst du das ganz kurz nochmal erklären, bitte?
Ja, gern. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz, also allein dieser Begriff Intelligenz, oft was suggeriert, was das eigentlich nicht ist. Also es ist keine Intelligenz, zumindest nicht in Bezug auf, hat ein Bewusstsein oder hat Emotionen, hat Werte in dem Sinne, sondern eigentlich können wir sagen, das sind statistische Prozesse, komplexe statistische Prozesse, und aktuell sind die meisten KI-Systeme datengetrieben. Das bedeutet, da gibt es einen sehr, sehr großen Datensatz, mit denen so eine KI trainiert wird. Das heißt, man gibt ihnen diese Daten mit und gibt ihnen auch Labels mit. Also man sagt zum Beispiel gute Lebensläufe, schlechte Lebensläufe, ja, beispielsweise im Recruiting. Und die KI soll dann die Daten analysieren und Muster erkennen. Also warum quasi, also sie soll sich die quasi anschauen, in Anführungszeichen. Also sie kann nicht schauen, sie kann es auch nicht verstehen, aber da laufen statistische Prozesse drüber und die versucht man zu erkennen, welche Datenpunkte denn dann am Ende zu einem guten Lebenslauf passen. Und das versucht sie zu lernen. Das bedeutet, deswegen sagt man auch Garbage in, Garbage out oder Shit in, Shit out. Also das, was reinkommt, kommt am Ende raus. Und das ist auch Sinn und Zweck. Ja, also am Ende möchte man, dass das, was in den Daten enthalten ist, am Ende auch rauskommt. Das Problem ist, dass wir in ganz, ganz vielen Daten Vorurteile haben, Stereotype, wie ich auch zum Beispiel, du hast es im Recruiting gesagt, wir haben einfach weniger Frauen im Bereich Tech, auch in wichtigen Funktionen. Wir haben weniger weibliche Führungskräfte. Wir haben weniger Frauen, die Kredite bekommen haben. Und wir müssen auch sagen, wir nehmen ja nicht den Status quo, sondern die Daten, also der wäre auch nicht gerecht, also wäre auch schon nicht super, aber wir nehmen Daten, die teilweise Jahrzehnte alt sind. Und das bedeutet, dass ja da die ganzen traditionellen Vorstellungen und auch Machtstrukturen einfließen. Das nutzt man, damit lernt man, man bessert schon nach. Das ist jetzt nicht, dass man das eins zu eins hernimmt, aber das muss man einfach wissen, das ist die Grundlage der Systeme. Und es führt dann auch dazu, dass wenn man zum Beispiel jetzt, du hast generative KI angesprochen, zum Beispiel Bilder generiert, dass da sehr häufig Stereotype oder traditionelle Betrachtungsweisen auftauchen. Also ich habe zum Beispiel auch ein Paper geschrieben zu Stereotypen in der Bildgenerierung und da habe ich mir Sexismus, Rassismus und auch Klassismus angeschaut und wie häufig denn solche Personen vorkommen. Und man sieht einfach, dass insgesamt zum Beispiel Frauen deutlich weniger seltener vorgekommen sind und auch seltener People of Color. Und insbesondere, wenn wir in den Kontext wählen, zum Beispiel mächtige Menschen sind sehr häufig weiß und männlich.
Ja, kannst du das vielleicht auch noch mal so ein bisschen ausführen? Weil das finde ich nämlich ist ein super, super spannender Punkt. Und da merken wir, glaube ich, auch oft nicht, dass da Schieflagen bestehen. Also inwiefern die Bildgenerierungsprobleme Stereotype, Vorstellungen weitergeben von Schönheit und auch von Geschlecht?
Ich finde tatsächlich das Beispiel von Bildgenerierung eh extrem gut, weil wir einfach das auch alle ausprobieren können. Ja. Also wir können das selbst testen und es ist so plakativ. Also es ist viel leichter zu sehen als in vielen anderen Systemen. Deswegen finde ich das eh super. Das nutze ich auch immer gerne. Wir sehen, dass zum Beispiel viele Personen, die dargestellt werden, sehr, ich würde mal sagen, klassisch schön. Also von unserem Schönheitsideal schön aussehen. Die sind häufig sehr schlank, schöne lange Haare. Selbst die vermeintlich älteren Frauen sehen aus wie, also hätten die alle Modelkarriere hinter sich. Also eine sehr, ich würde sagen, eine sehr vielleicht auch male gaze getrieben, also eine sehr stereotype Sichtweise auf Frauen. Auch dieses Objektivierende spielt sicher eine Rolle. Die haben auch häufig irgendwie große Brüste und Hintern und kurze Sachen an und man muss schon wirklich mit diesem System interagieren, um diese Betrachtungsweise rauszunehmen. Also ich hatte mir zum Beispiel angeguckt in Bezug auf Macht, also powerful people. Ja, ich hatte mir angeschaut, wie viele Frauen, wie viele Männer kommen vor. Und es waren zum Beispiel nur 12% Frauen abgebildet bei mächtigen Menschen. Bei erfolgreichen Menschen waren es 20% und dabei bei schönen Menschen waren es 59%. Das heißt, man sieht einfach sehr stark, dass dieser Kontext damit zusammenhing. Aber insgesamt konnte man sehen, dass Frauen halt sehr viel sexualisierter dargestellt worden sind. Das bedeutet sehr viel engere Kleidung, großer Ausschnitt, kurzer Rock, also auch im Business-Kontext. Also ich bin da auch unterwegs gewesen und nicht alle Frauen laufen da so rum. Ja, nicht alle Frauen sind schön und würden nebenbei noch modeln. Nur in hohen Schuhen rumlaufen und man sieht es bei Männern halt sehr, sehr viel weniger. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass Frauen deutlich jünger dargestellt werden als Männer. Also Männer waren auch tatsächlich mal im Reifenalter, die waren auch mal graue Haare und irgendwie so, dass man sagt, okay, also ich meine, die sind auch stereotypisch, das sind auch sehr schöne Menschen. Aber so insgesamt würde ich sagen, haben sie die Realität etwas näher dargestellt als bei Frauen. Und das wird sehr klar. Ja.
Ich habe auch mal von einem Magazin gelesen, jetzt es fällt mir leider nicht mehr der Name von dem Magazin ein. Die hatten mal mit dem KI-Bildgenerator Midjourney ein Experiment gemacht und hatten den Prompt gestellt, Barbie-Puppen zu zeigen, wie sie sozusagen aus allen möglichen Ländern aussehen könnten. Aus Spanien, aus Deutschland, aus Thailand. Und das war teilweise auch ganz, ganz schlimm, dass ich glaube, die Barbie-Puppe aus dem Sudan, die hielt ein Maschinengewehr. Die hatte ein rosa Kopftuch und hatte aber auch noch ein Maschinengewehr in der Hand. Die deutsche Barbie-Puppe hatte so eine SS-ähnliche Uniform an, wo einfach so deutlich geworden ist, wie so bestimmte KI-Algorithmen Sachen, häufig angefragte Suchen bei Google sich so zusammenmixen und dann so total diskriminierende Geschichten dabei rauskommen. Also das ist ja, wir sprechen natürlich jetzt heute in dieser Folge über Frauen, aber das betrifft ja quasi alle marginalisierten Gruppen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall super spannend. Ich habe auch mal gelesen, genau, es sollte eine weibliche Dirigentin in einem Bild dargestellt werden und das hatte das einfach nicht hinbekommen. Also es kam einfach nie eine weibliche Dirigentin, weil das auch traditionell so wenig weibliche Dirigentinnen eben gibt, ne?
Ja.
Genau. Wir kommen auch nochmal zum ganz spannenden Punkt, zu diesen weiblichen KI-Bimbos, ne? Also bei all den Technologien, in denen durch KI assistiert wird, sind die ja oft weiblich programmiert. Also ja. Sprachassistenten wie Alexa oder Siri. Und die sind auch oft so ein bisschen von der Ansprache her servil und hörig. Warum ist das so? Also warum haben wir das Gefühl, dass man, gibt es da irgendwelche psychologischen oder wirtschaftlichen Gründe, warum jetzt Unternehmen dann immer da auf weibliche Stimmen setzen?
Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, einer ist, dass wir es einfach mehr gewohnt sind, weil auch wenn wir jetzt überlegen, so wenn die jetzt an dieses, ich glaube eigentlich ersetzte Wort Sekretärin denken, ist das ein sehr weiblich besetztes Wort und Sekretär bedeutet tatsächlich oft was anderes. Das ist tatsächlich eine Person, die irgendwo, zum Beispiel in den USA, eher im Staat einen gewissen Dienst hat. Mhm. Das ist eigentlich ein rein weiblich genutztes Wort in Deutschland. Mhm. Oder auch Assistenz, ja, Teamassistenz, da haben die meisten von uns vermutlich direkt eine weibliche Person im Kopf. Mhm. Das heißt, erstmal ist das auch, würde ich was sagen, ein sehr gesellschaftlich traditionell getriebenes Thema, wo einfach wir diese Bilder eh schon im Kopf haben. Es ist für uns normal, dass es eine Frau macht. Mhm. Und zum Zweiten, also da gibt's unterschiedliche Forschung. Manche Forschung sagt, dass Frauen wohl, also die Stimmen von Frauen als freundlicher und serviceorientierter wahrgenommen werden, dass viele lieber mit einer Frauenstimme sprechen. Da gibt's auch gegensätzliche Forschung, aber auf jeden Fall wird das auch immer wieder als Grund angeführt, dass wir die ja lieber hören und die würde irgendwie netter sein und so weiter. Ich denke, was wir hier klar sehen, ist, dass sie auf jeden Fall Machtdynamiken widerspiegeln, also wie du auch gesagt hast, und das reproduzieren, weil Siri und Alexa und diese anderen Systeme, reagiert gleich mein Handy, die können wir alles fragen und die müssen das erfüllen, ja, das heißt, das ist eigentlich nochmal viel mehr als vielleicht eine weibliche Assistenz, die wir irgendwo haben. Das ist ja wirklich ein System, was uns komplett irgendwie folgen soll. Und da gab es tatsächlich auch einige Forschungen dazu. Also da gab es sehr viel, sage ich mal, Sex-Talk oder irgendwie Dirty-Talk mit diesen Systemen. Und zum Beispiel hat Siri auf die Aussage "You're a slut" geantwortet "I'd blush if I could". Und Alexa hat geantwortet "Well, thanks for the feedback". Also auf eine sehr unterwürfige eigentlich absolut unpassende Art. Das hat eine Journalistin 2019 dann nochmal angeguckt und sie hat auf den Satz "sit on my face" die Antwort bekommen, okay, how about a web search for inappropriate behavior? Also lass uns mal recherchieren, was unpassendes Verhalten ist. Also man sieht auch da, dass sich das verbessert hat. Die Firmen hatten einen gewissen Shitstorm bekommen und haben darauf reagiert. Aber wir sehen immer noch, dass die ersten weiblich konnotiert sind, die haben oft weiblich klingende Namen, weiblich klingende Stimmen und antworten auf eine Art und Weise, die sehr unterwürfig und irgendwie sexuell getrieben ist. Mhm. Also es gibt auch gegensätzliche Entwürfe. Also es gibt zum Beispiel auch Forschung und es gibt glaube ich, auch schon solche Sprachassistenten, die tatsächlich neutrale Stimmen haben sollen. Mhm. für uns ist es halt auch nicht so ganz leicht zu sagen, was ist denn eine nicht männliche oder weibliche Stimme, weil wir so schnell in Mustern denken, dass wir eigentlich sofort eine Stimme zuordnen wollen. Also wir wollen gleich erkennen, ist es denn stereotypisch weiblich oder männlich. Aber hier gibt es auf jeden Fall Forschung und ich würde auch sagen, bei neueren Systemen sehen wir schon, dass da teilweise auch andere Begriffe verwendet werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ChatGPT denke, hat jetzt erstmal meistens keine Stimme, aber hier ist ein Name gewählt worden, der absolut technisch ist. Ja. Also ChatGPT suggeriert nicht, da ist eine Person, und erst recht nicht, da ist eine Frau dahinter. Mhm. Und ich glaube, das zum Beispiel ist eine bessere Art und Weise, damit umzugehen, weil es auch für uns, also auch für NutzerInnen, macht es viel klarer, das ist nicht eine Alexa, da ist keine Person, die mir zuhört, sondern am Ende ist es ein technisches System. Ich denke, sowas ist besser.
Mhm. Ist es denn aber überhaupt schlimm, also oder müssen wir denn von KI erwarten dürfen, dass die gerechter ist als die Welt, in der wir leben? Oder kann man sagen, ja, die zeigen uns die Welt, in der wir auch sind? Wie siehst du das? Also müssen KI-Systeme zur Dekonstruktion solcher Stereotypen beitragen?
Also ich habe eine ganz klare Meinung, dass ich sage, ja, müssen sie. Aber es ist eine interessante Frage, die ich tatsächlich auch schon öfters gestellt bekommen habe. Ich denke, was wir aktuell in KI sehen, ist, dass bestehende Machtstrukturen verstärkt werden. Also wir sehen aktuell, dass Bestehendes reproduziert wird und bestehende menschliche Fehler, bestehende menschliche Stereotype und Probleme dort gespiegelt werden, was auch ein Stück weit hilfreich sein kann, weil wir sie vielleicht dann jetzt wirklich mal diskutieren, weil uns KI zeigt, hey, wir haben da ein Problem. Ich glaube, es ist erstmal hilfreich. Ich würde sagen, auf jeden Fall haben wir die Aufgabe, KI-Rechte zu gestalten. Allein schon, wenn man sich Gesetzgebung anschaut, also wir haben irgendwie Menschenrechte, da steht keine Diskriminierung gegenüber gewissen Personen in gewissen Merkmalen drin. Also man darf eigentlich von den Menschenrechten her nicht anhand von zum Beispiel Geschlecht diskriminieren. Aber auch, wenn wir zum Beispiel jetzt in Deutschland schauen, gibt es das AGG, das Gesetz, das ja am Ende auch die Rechte von Frauen zum Beispiel im Recruiting und im grundsätzlichen Berufsleben schützen soll, ja. Also ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall schon mal Gesetzgebung, die ganz klar zeigt, dass nicht nur von meiner feministischen, moralischen Perspektive, sondern am Ende auch wirklich von harten Kriterien, anhand denen man verklagt werden kann, es nicht legitim ist zu diskriminieren. Wir wissen alle, dass es trotzdem passiert. Und da müssen wir nicht erst die KI anschauen, sondern Frauen werden benachteiligt, wenn sie in einem gewissen Alter sind. Beim Recruiting zum Beispiel. Frauen werden in der Kreditvergabe benachteiligt und bei vielen anderen, und natürlich nicht nur Frauen, bei vielen anderen Prozessen auch. Also wir wissen, dass es so ist. Ich denke, dass KI deswegen eh nur einen gewissen Teil der Realität widerspiegelt, weil was wir eigentlich sagen müssen, ist, dass Daten auch immer nur einen gewissen Blick auf die Welt zeigen. Wenn ich Daten erhebe, ja, dann mache ich das aus einem gewissen Grund, dann halte ich gewisse Datenpunkte fest, weil ich sie für relevant erachte und das würdest du vielleicht anders machen und es würde jetzt vielleicht ein Donald Trump auch wieder anders tun. Ja? Das heißt, die Frage, warum ich das erhebe und wer ich bin, hat einen großen Einfluss darauf, wie am Ende Daten aussehen. Und das bedeutet, dass KI von einer Sichtweise lernt, die sehr stark subjektiv getrieben ist, wenn sie von Daten lernt. Und ich denke, wir haben absolut die Aufgabe, dass wir hier hinschauen und sagen, das sollte nicht nur eine Mehrheitsmeinung von weißen, privilegierten Menschen aus dem globalen Norden sein, sondern am Ende sollen solche KI-Systeme, insbesondere wenn sie dann eben auch genutzt werden für Frauen oder vielleicht in Afrika im globalen Süden, sollen sie dort auch passen. Und ich denke, da haben wir den ganz klaren Auftrag, dass wir KI gerechter gestalten sollten. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr große Chance. Weil Menschen, Personen zu verändern, Mindset zu verändern, ist tatsächlich sehr schwierig. Ich glaube, wir merken das auch in aktuellen politischen Debatten, dass es tatsächlich super schwierig ist, das Denken von Menschen zu verändern. Weil KI können wir da viel mehr eingreifen. Wir können Daten verändern, wir können Strukturen verändern, wir können Regeln vorgeben, die diese KI, an die sie sich halten muss. Das heißt, ich würde sagen, mit KI haben wir tatsächlich die große Chance, dass wir auf einer großen Skala, also im großen Umfang tatsächlich Veränderungen schaffen können, die innerhalb von Menschen sehr viel länger dauern würde. Deswegen würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine große Chance, um die Welt gerechter zu machen. Und die sollten wir nutzen.
Also wir haben erkannt, wir haben ein Problem. KI-Systeme werden mit Daten gefüttert, die Vorurteile enthalten und diese Vorurteile dementsprechend auch weitergeben. Was kann man denn jetzt machen, um diese Vorurteile innerhalb von KI-Systemen überhaupt zu erkennen und dann zu neutralisieren? Also wie kann man damit umgehen?
Also ich denke, ein wichtiger Punkt sind natürlich die Daten. Darüber haben wir gesprochen. Also allein eigentlich schon die Frage, welche Daten verwende ich? Was steckt da drinnen? Das ist wahrscheinlich komplexer, wenn wir uns jetzt große Sprachmodelle anschauen wie ChatGPT, weil da einfach riesige Mengen von Daten dahinter stecken. Also man kann eigentlich mal sagen, ist auch ganz, ganz viel von dem, was auf Wikipedia steht, auf Reddit, auf ganz, ganz vielen Plattformen im Internet, ist eingeflossen ins Training. Jetzt ist es nicht neutral, jetzt ist nicht alles davon richtig. Wir brauchen aber auch, damit gute Sprache verfasst werden kann, viele Daten. Es ist also immer so ein bisschen die Abwägung zwischen Datenqualität und Datenmenge und Performance. Ja, am Ende, wie schnell und gut funktioniert das System. Und wie besser ich nach? Wir haben keine perfekten Daten, das haben wir nie. Ja, also die sind auch immer ein Stück weit subjektiv, aber wir können nachbessern, wir können Bias-Checks machen, also Verzerrungen in den Daten finden und diese Daten verändern. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man synthetische Daten generiert, wenn man zum Beispiel weiß, dass vielleicht die Repräsentation von Frauen in Daten zu gering ist im Vergleich zu Männern, dann kann man da nachbessern künstlich. Also man kann künstlich Daten nacherfassen. Ich denke, ganz, ganz wichtig für den gesamten Prozess, auch in Bezug auf Politik und grundsätzlich ist ist für alles davon eigentlich eine Sensibilisierung. Also Unternehmen, PolitikerInnen, aber auch eben die Personen, die KI bauen, KI mitentwickeln und am Ende auch einsetzen, müssen eben wissen, was kann so ein System, was kann es nicht und was kann passieren, wenn wir auf gewisse Dinge nicht achten. Und ich denke, das ist der wichtigste erste Schritt, weil das wissen ganz viele Personen nicht. Und dann kann man sagen, okay, gewisse Bias-Checks, wie gesagt, Verzerrungen in Daten finden, auch diversere Teams zusammensetzen. Also man sieht halt auch nur, was irgendwie einen selbst betrifft im ersten Moment. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass diverse Personen da drauf schauen, mindestens mal im Testen. Zum Beispiel dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe mit der Gesichtserkennung, die hat teilweise schwarze Frauen gar nicht erkannt. Also die hat die überhaupt nicht als Gesicht erkannt. Deswegen gehe ich davon aus, dass solche Personen nicht in diesen Teams waren und definitiv nicht zum Testen genommen worden sind. Deswegen eine gewisse Diversität reicht sicher, also das ist nicht der einzige Schritt, aber das muss auch passieren. Und ich denke, dass das ein Stück weit eben auch von einer Politik getrieben werden muss, dass man da darauf hinguckt. Aber prinzipiell gibt es verschiedenste Möglichkeiten, technischer Natur, gesellschaftlicher Natur, politischer Natur, an denen man ansetzen kann. Ich würde sagen, einfach ist es nicht. Also es ist nicht so, dass man einfach nur einen Hebel drehen muss und schon ist alles gut. Aber man kann sich dem sicherlich annähern.
Kann man da überhaupt was machen? Wir haben ja gerade vorhin darüber gesprochen, dass es das Problem ist, dass man diese Dinge eben nicht weiß und nicht sieht und dementsprechend auch nicht um die eigene Diskriminierung weiß. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, um zu sehen, ob eine KI fair ist oder voreingenommen? Gibt es irgendwelche Überprüfungstools zum Beispiel?
Kommt immer mehr. Also es gibt zum Beispiel von IBM so ein AI Fairness 365 Tool und von Microsoft gibt es sowas. Also es gibt verschiedenste Tools, die EntwicklerInnen nutzen können, um ihre Daten und so weiter zu überprüfen. Aber als Endanwenderin ist, glaube ich, tatsächlich mal eine ganz gute Idee zu überlegen oder vielleicht auch als Person, die das nutzt im Unternehmen, um Entscheidungen zu treffen, wenn ich jetzt mal die Konstellation ändere. Zum Beispiel, wir sind jetzt wieder beim Recruiting, ja, und ich würde jetzt bei diesem Lebenslauf einfach mal statt Frau einen Mann daraus machen, kommt ein anderes Ergebnis raus. Also wirklich solche Tests durchführen. Oder wenn es jetzt plötzlich eine Person of Color ist oder ich komme nicht mehr aus Deutschland, sondern aus, weiß ich nicht, Uganda hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Also ich glaube, solche Tests, dass man einfach stichprobenartig gewisse Attribute verändert und schaut, ob das Gleiche rauskommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Bild generiere, du hast von der weiblichen Dirigentin gesprochen. Ich kenne das Beispiel auch in Bezug auf SchiedsrichterInnen beim Fußball. Da war es auch sehr, sehr schwierig, da diverse Personen zu bekommen, vor allem Frauen. Die wurden einfach nicht dargestellt. Wenn ich jetzt einfach nur schreibe Schiedsrichter und mit Männern zufrieden bin, dann merke ich das nicht. Also einfach quasi auch, wenn man selbst KI nutzt, mal überlegen, was könnte denn das Gegenteil sein? Ja? Oder wie funktioniert das, wenn ich jetzt zum Beispiel statt einen Mann eine Frau haben möchte? Funktioniert das? Also ich glaube wirklich, das ist was tatsächlich man auch sehr gut selbst testen kann, weil viele andere Mechanismen sind vielleicht auch deutlich technischer oder komplexer. Und ich denke, am leichtesten ist wirklich einfach mal versuchen, ein Stück weit die Perspektive zu verändern und funktioniert es dann immer noch. Andere Möglichkeiten sind, wir haben zum Beispiel auch so einen Guideline entwickelt oder so einen Leitfaden, wie man mit Prompting versuchen kann, auf diversere Ergebnisse zu kommen. Das würde dann bedeuten, wenn ich schon gemerkt habe, dass die Ergebnisse nicht so gut sind, wie kann ich denn gegensteuern, damit sie diverser werden? Also eigentlich sollten wir als NutzerInnen nicht in der Verantwortung stehen, sondern eigentlich sollten das die Unternehmen sein. Eigentlich sollten die Verantwortung dafür tragen, was für Systeme sie da auf den Markt loslassen und auf unsere Gesellschaft. Und eigentlich sollten die uns am Ende auch mitgeben, wenn sie wissen, dass da Probleme herrschen. Also eigentlich würde ich sagen, Verantwortung sollte nicht bei den EndnutzerInnen liegen, aber aktuell liegt viel Verantwortung bei uns EndnutzerInnen. Und dann hilft es, wenn man versucht, Attribute zu verändern und zu sehen, ob sich das Ergebnis verändert oder nicht.
Ja. Wird denn diese Form von Diskriminierung zumindest schon durch, also wenn nicht von der Wirtschaft und von den Unternehmen, von der Politik mitgedacht? Du hattest einmal auch den AI Act angesprochen. Also kommen da jetzt, der AI Act ist ja schon da, aber noch nicht bindend. Gibt es da irgendwelche Beschlüsse, die da greifen werden?
Ich glaube, dass es helfen wird. Also ich denke, dass wie in der Politik oft auch der AI Act, KI-Regulierung ein Kompromiss ist. Man musste mit verschiedensten politischen AkteurInnen von den unterschiedlichsten Parteien einen Kompromiss finden. Deswegen würde ich jetzt sagen, feministisch, glaube ich, ist er nicht. Aber ich glaube, es ist ein guter erster Schritt. Worum ging es dem Gesetzgeber hier oder der EU? Die Idee war, dass man das risikobasiert angeht, dass man also verschiedene Nutzungsfälle von der KI reguliert. Das bedeutet, wenn eine KI zum Beispiel im Recruiting eingesetzt werden soll, um Lebensläufe auszuwählen, wie du vorhin bei Amazon geschrieben hast, oder in der Kreditvergabe, dann ist das eine Hochrisikoanwendung und das bedeutet, hier gibt es höhere Anforderungen an das KI-System, als wenn ich ChatGPT nutze, irgendwie um eine Frage zu beantworten oder einen Text schöner zu gestalten. So funktioniert das quasi. Also es gibt eine Risikoeinordnung und anhand von der wird reguliert. Ich glaube, dass das erstmal ein guter erster Schritt ist, weil das ist auch die erste richtige Regulierung weltweit. Ich habe tatsächlich mit Firmen gesprochen, bevor dieser vor 2 Jahren, als da quasi noch drüber verhandelt worden ist. Und manche haben natürlich gesagt, okay, es ist ein großes Problem, es wird Innovationen zurückwerfen, wir werden weniger in der EU tun. Es gab aber auch die, die gesagt haben, hey, wir erkennen das als Chance, wir versuchen bisher schon verantwortungsvolle KI zu gestalten und wir wollen eigentlich, dass das alle tun müssen. Also wir sehen es als Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube, dass es das sein kann. Und ich glaube, dass wir bisher in der KI-Entwicklung in Europa leider nicht ganz vorne dabei sind. Und ich glaube, die Möglichkeit besteht, dass wir das wertebasiert in der EU tun können. Wenn wir uns jetzt konkret den AI Act anschauen, dann finde ich sehr schade, dass da einige Dinge nur freiwilliger Natur sind. Das bedeutet zum Beispiel ökologischer Fußabdruck. Wir wissen, KI verbraucht extrem viele Ressourcen, viel Wasser, viel Strom im Training und auch im Betrieb. Das muss nicht betrachtet werden. Das kann, also es ist quasi wünschenswert, aber Unternehmen machen es auch nicht unbedingt alles, was wünschenswert ist. Zum Beispiel auch Diversität in Teams. Also wer war bei der Entwicklung mit einbezogen, ist freiwillig, dass man das betrachtet und auch irgendwie aufzeigt und auch sowas wie Barrierefreiheit. Also das sind schon Punkte, die ich denke, sehr wichtig gewesen wären. Die stehen aktuell nicht im Fokus. Trotzdem denke ich, dass es ein wichtiger Schritt ist. Ansonsten glaube ich, dass die Politik bisher nur eingeschränkt wirklich sich bewusst ist, was da passiert. Und glaube ich, immer genau vor diesem Punkt steht, sie wollen nicht zu viel regulieren, weil sie nicht zu viel verhindern wollen. Sie wollen aber auch eigentlich, dass das in einem Kontext von Werten passiert und eben nicht, diskriminiert und so weiter. Aber ich glaube, dass sich das noch nicht ganz entschieden hat. Trotzdem denke ich, dass wir hier in Deutschland, in der EU, da deutlich wertegetriebener unterwegs sind als zum Beispiel in den USA, wo die Regulierung aktuell fast komplett zurückgefahren wird. Und
mit der Allianz von Trump und Musk, da stehen ja alle Kurse auf Deregulierung. Und ich meine, jetzt, wo zum Beispiel China wieder mit DeepSeek um die Ecke gekommen ist, fühlt man sich wahrscheinlich eher beflügelt, noch weiter zu deregulieren, damit man eben da weiter schön wettrüsten kann, ne? Ja, also müssen wir uns zu einem bestimmten Maß jetzt damit abfinden, dass KI viele Ungleichheiten einfach hervorbringt? Oder bist du der Meinung, irgendwann wird es schon möglich sein, dass man diskriminierungsfrei auch KI verwenden kann?
Also ich glaube, völlig neutral kann KI nicht sein. Was ein bisschen die Frage ist, was ist vielleicht auch Neutralität? Oder also ich glaube, dass wir, wenn wir irgendwie ein gewisses Attribut fokussieren, priorisieren, dann benachteiligen wir vielleicht andere. Also ich glaube, völlig, sage ich mal, neutral gibt's nicht. Aber ich bin mir sicher, es gibt verschiedenste KI-Systeme, die schon vormachen, dass es anders geht. Ja, ich glaube, das ist eher, würde ich sagen, der Wille, der da sein muss. Wollen wir es betrachten? Und wenn wir zum Beispiel jetzt auf die USA gucken, da kommen viele KI-Systeme auf den Markt. Da heißt es immer, don't ask for permission, ask for forgiveness. Also man bringt es lieber mal auf den Markt und wenn halt dann jemand schreit, dann versucht man es in Ordnung zu bringen. Ich denke, dass das nicht gut ist, weil ich glaube, damit können wir viel Schaden anrichten. Also ich würde sagen, aktuell sind wir nicht auf dem besten Kurs dahin, diskriminierungsfreie feministische KI zu gestalten. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall möglich. Und es gibt verschiedenste Initiativen, die das zeigen. Und ich glaube, das brauchen wir. Also wir brauchen Beispiele von KI, KI-System von Unternehmen, die es anders machen, denen das wichtig ist und am Ende, wo es auch funktioniert. Und ich denke auch da, ich glaube, häufig ist in Unternehmen so ein bisschen die Betrachtungsweise, dass das notwendigerweise dann teurer und unwirtschaftlich sein muss, wenn wir darauf achten. Und ich glaube, das ist absolut nicht der Fall, weil wenn wir überlegen, was aktuell sehr viel gemacht wird, wir lernen von menschlichen Fehlern, also von vergangenen menschlichen Fehlern und reproduzieren die in die Zukunft und das macht Entscheidungen nicht besser. Das heißt eigentlich, wenn wir in Unternehmen auch bessere, objektivere Entscheidungen treffen wollen, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Ja, also ich finde es absolut moralisch notwendig. Ja, ich finde es absolut gerecht, aber es macht auch einen wirtschaftlichen, also es ist auch wirtschaftlich sinnvoll, dass wir uns überlegen, wie können wir denn bessere Entscheidungen treffen und auch am Ende zu überlegen, wie können wir Prozesse grundsätzlich verbessern. Ich glaube, aktuell wird KI sehr häufig als eine Art Wundermittel für alles verwendet oder möchte man gerne. Und man überlegt vielleicht gar nicht, müssen wir vielleicht den Prozess grundsätzlich ändern, ja? Oder was können wir am Prozess verbessern? Und ich glaube, das ist natürlich bei grundsätzlich Digitalisierung auch das Gleiche. Wenn wir einfach einen Prozess hernehmen und den digitalisieren, wird er nicht unbedingt besser. Also wir sollten uns eigentlich überlegen, wie können wir bestehende Prozesse vereinfachen? Wie können wir da Barrieren für Personen, die bisher schon benachteiligt worden sind, herausnehmen? Und dann werden diese Prozesse auch mit KI besser. Dann ist es auch nicht teurer, sondern man hat einfach was Sinnvolleres gemacht. Und das glaube ich schon auch, dass einige Unternehmen erkennen und auch versuchen zu tun. Deswegen, ich sehe da eine Chance. Ich glaube, aktuell die Entwicklung in den USA werfen uns da eher zurück oder sind ein Risiko. Aber ich glaube, das ist auch wieder gesagt rum eine große Chance für Unternehmen in Deutschland und grundsätzlich in der EU, dagegen zu steuern und wirklich zu versuchen, Stereotype nicht nachzuleben, weil das macht's am Ende nicht besser. Also und das macht's, also man findet weniger vielleicht Fachkräfte zum Beispiel im Recruiting, die total super passen würden. Man macht schließt keine Kredite mit Personen ab, die vielleicht super ihre Kredite zurückzahlen würden und so weiter. Also ich glaube, wir lassen da ganz viel Potenzial auf der Straße.
Eva, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. War ganz toll, danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Liebe ZuhörerInnen, ich danke auch euch ganz herzlich für euer Interesse und für eure Zeit. Mich interessiert, was ihr zu diesem Thema denkt. War euch eigentlich bisher bewusst, wie sehr wir durch KI-Algorithmen diskriminiert werden können? Schreibt uns das gerne als Kommentar. Hinterlasst uns gerne auch eine gute Bewertung. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns so unterstützt. Wir hören uns dann, wenn ihr möchtet, in der nächsten Folge wieder in 2 Wochen. Da sind wir mit einem spannenden Thema zurück und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Euch bis dann eine gute Zeit und bis bald hier bei Mit Herz und KI.